Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church & Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen wieder zu unserer nächsten Folge aus unserem Leben und unserem Glauben. Priscilla und Emanuel, wir sind wieder am Start. Und die Zilla hat gerade gesagt, Einstiegsthema, da hat sie was ganz Tolles, ob wir uns drüber unterhalten können. Aber ich habe gesagt, ich kann da leider nicht viel dazu beitragen. Zilla, was für ein Thema hast du auf dem Herzen?
Ja, ich wollte fragen, ob du Let's Dance geguckt hast.
Nein, ich habe nicht Let's Dance geguckt.
Und dann hast du gesagt, ja, du hast mal so einen Film geguckt, aber das meine ich nämlich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es einen Film gibt.
Doch, uralt, 20 Jahre alt. Sehr ja, cooler Film.
Den kennen vielleicht manche auch. Mhm. Sondern ich meine die RTL-Show, die jetzt zu Ende gegangen ist am Freitag. Und wir haben das gestern so, ein paar Freunde von mir und ich, wir haben das nachgeguckt und es war einfach der Hammer. Ich habe es richtig gefeiert.
Was hast du gefeiert?
Ich finde, die Show, wie die aufgemacht ist, finde ich faszinierend. Also mich begeistert es, dass jemand so viel Arbeit und Zeit und Geld und Ideen investiert und in eine Show packt. Also die Show finde ich einfach der Burner. Die hat einfach sau viel Qualität. Und ich finde tatsächlich, dass die also einfach Niveau hat fürs deutsche Fernsehen. Und das begeistert mich so, weil ich normalerweise, ich gucke nie Fernsehen. Also ich gucke, gut, ich gucke manchmal, keine Ahnung. Okay, das sage ich jetzt nicht, was ich habe.
Ja, das war jetzt, das wäre jetzt interessant.
Also, ich gucke manchmal, wenn ich irgendwie abschalten will oder so, gucke ich manchmal das Traumschiff. Kennst du das?
Nein. Nein. Der war Waldemar Grab mal Pianist, hä?
Ja, stimmt, aber nicht. Ja, genau. Aber der kommt ja nicht in der Serie vor. Ja, weil das Coole ist, am Ende geht alles gut aus und es ist halt so seicht irgendwie. Und
boah, das kann ich nicht aushalten.
Ja, manchmal reg ich mich auch auf, aber irgendwie finde ich es chillig halt zum Entspannen, weil du einfach weißt, was passiert. Weil die meisten Filme sind mir halt zu spannend.
Es kann nichts passieren, sagen wir mal eher so, es kann nichts passieren.
Ja, es kann nichts passieren. Genau.
Alles gut, das ist
wie so. Ja. Naja, auf jeden Fall, genau. Auf jeden Fall hat mich das begeistert, weil das eben so viel Qualität hat. Und gestern tatsächlich hatte ich bei einem Tanz sogar Tränen in den Augen, weil es mich so gepackt hat. Das fand ich interessant.
Ich bin ja da immer ein bisschen hin und her gerissen, muss ich eher sagen, was das Sachen. Ich bin ja da schon recht pietistisch geprägt. Das Bein, das sich zum Tanz erregt, wird im Himmel abgesägt. Tanzen eher als ein, sag mal, illegitimer Ausdruck von Körperlichkeit.
Echt?
Mhm.
Ha.
Und trotzdem gefällt es mir, wenn ich sehe. Also ich sehe schon die Ästhetik. Gleichzeitig finde ich schon natürlich, mal der eine oder andere könnte sich ein bisschen mehr anziehen. Also,
ja, klar.
Das ist so aber etwas, was mich dann ja schon manchmal stört. Aber ansonsten finde ich schon schön und ich denke manchmal, es wäre echt cool, wenn man sich so bewegen könnte.
Ja. Ja, genau. Und also das ist halt einfach ausdrucksstark und dann auch mit Musik unterlegt und dann ist einfach die Bühne total cool dekoriert. Das Einzige, was ich tatsächlich schwierig finde, ist die Intimität. Also weil ja Tanzen auch super intim ist, also je nachdem welcher Tanz, ne? Nicht alle, aber manche sind super intim und sind ja auch drauf ausgelegt. Und das ist ja quasi dann schon so ein Misch zwischen Tanz und Schauspielerei. Und dann weißt du halt, okay, die jetzt miteinander tanzen, die sind nicht verheiratet, aber die tun so, als wären sie verheiratet. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich blöd.
Du würdest sagen, so Sex sells irgendwie so. Das vermarktet sich auch
ja,
gut,
schon,
wenn so ein bisschen Sex in der Luft
Wobei,
liegt.
Ich weiß gar nicht, ob die Tanz, keine Ahnung, die Künstlerszene das jetzt so sagen würde, sondern sie würden wahrscheinlich einfach sagen, hey, das ist einfach Ausdruck von Intimität, Ausdruck von, was weiß ich, Partnerschaft oder so. Und das mache ich halt mit jemand anderem, ist kein Problem. Aber ich sehe da drin ein Problem.
Die sehen sich halt in einer Rolle sozusagen.
Selber ja, genau. Wissen. Also wie ein Schauspieler, der einen anderen Schauspieler küsst und nicht mit ihm verheiratet ist, was ich auch schwierig finde.
Ja. Okay. Ich frage mich immer, warum brauchen wir solche Shows? Warum ist es notwendig, dass man sowas produziert und dann auch anguckt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde es eine gute Unterhaltung, wirklich gute Unterhaltung. Ja. Und ich finde halt, dass da halt total krass zum Ausdruck kommt, die Kreativität eines Menschen.
Ja.
So. Also das ist das, was mich fasziniert an dieser Show. Ja.
Gelingt es dir über das Angucken? Ich komm jetzt mal. Ich hoffe, es ist nicht so fromm für dich, Zilla. Gelingt es dir beim Gucken von solcher Schönheit in die Anbetung zu gelangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Bewusst glaube ich nicht. Unbewusst vielleicht schon. Also ich glaube, unbewusst macht schon was mit mir, dass ich so begeistert bin neu. Und da merke ich, dass so eine Lebendigkeit in mir hochkommt. Und da würde ich das schon Gott zuschreiben. So, weil ich glaube, manchmal von diesem Pferd runterfall der Askese so ein bisschen. Also ich darf mich keinen Sachen in dieser Welt erfreuen, also im negativen Sinn so. Und ich glaube, dass ich da manchmal dann, also dass mich da ein Stück weit rausholt oder sagt, oder ich da merke, okay, es gibt Sachen in, ich sag jetzt mal, in der Welt, die jetzt nicht direkt christlich sind, aber wo ich trotzdem merke, boah, da sprüht voll die Lebendigkeit raus irgendwie so. Ohne dass die jetzt sagen würden, boah, wir machen das für Jesus so, ne?
Also warum ich das gefragt habe, ist, weil bei mir ist es tatsächlich so. Ich bin ja auf der künstlerischen oder auch literarischen Ebene unglaublich ansprechbar. Und wenn ich Tanz oder Musik oder Gesang oder alles in Verbindung, Musicals oder so höre, dann kann es schon sein, dass ich das angucke und direkt in die Anbetung einsteige. Und dann neben dem Angucken dessen bete Jesus, wie gigantisch, was du gemacht hast, wie schön ist denn das, was für eine Schönheit und Kreativität von dir kommt zum Ausdruck. So, das ist das Heilige daran. Und dann merke ich in meinem Herzen, wie manchmal das umschlägt in Neid. Warum kann ich das nicht so? Warum bin ich so puristisch geprägt worden, dass das quasi eher negativ gesehen wurde und ich es nie erstrebenswert gesehen habe, so etwas zu erlernen und stattdessen so klassischerweise Fußball und Tischtennis und so gelernt habe als sportlicher Ausdruck, die ich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht so super nice finde, muss ich sagen. Und damit sind wir beim Thema, das wir eigentlich heute besprechen wollen, weil dann rege ich mich wieder darüber auf, warum ich mir nicht an dem genügen lassen kann, was in meinem Leben da ist. Und wir wollten ja heute über das Thema Genügsamkeit sprechen. Und da passiert es. Dann switche ich zwischen Anbetung und Neid.
Ja, das stimmt. Das passiert mir auch. Also, dass ich dann denke, also ich muss dann oft an Psalm 73 denken, weil ich dann manchmal, wenn ich die Show dann angeguckt habe, gedacht habe, die haben mehr Leben als ich. So, da ist irgendwie mehr Emotion, mehr Leidenschaft, mehr Abenteuer. Ich wäre auch gerne dabei und ich wäre tatsächlich gerne dabei. Also, eigentlich wäre ich nicht gerne dabei, weil ich würde das nicht machen, so was die machen. Aber diese Atmosphäre mitzubekommen, die da rüber transportiert wird.
Du sagst es ja schon, das ist eine Show, Zilla.
Ja, ich weiß.
Wir wollen ja genau das transportieren.
Genau, aber trotzdem finde ich es faszinierend und ich würde gerne diesen Vibe mitnehmen, so. Und da merke ich schon, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht neidisch werde. Und eben wie im Psalm 73, dass der David dann so sagt, ich habe auf die Menschen geguckt, die dich gar nicht im Herzen haben und ich war neidisch auf die und bin fast zu Fall gekommen, weil ich so, ne, das ist ja genau das Prinzip von Psalm 73 und mir geht's irgendwie nicht so gut.
Okay, also es fällt uns irgendwie schwer, an dem genügen zu lassen, was da ist. Ne? Wir haben irgendwie in uns so einen Wunsch nach mehr.
Ja.
Das ist etwas, was würdest du sagen, das hat Gott in unser Herz gelegt, den Wunsch nach mehr oder ist das Sünde?
Das habe ich mich auch gefragt. Weil als ich mit dem schwanger gegangen bin, habe ich gemerkt so, ja, mein Herz tut sich total schwer damit, dass das, was ich habe, dass das genug ist in jeglichem Bereich, im materiellen Bereich, in meinem persönlichen Bereich, geistlich, alles so. Sondern es ist immer so diese Sehnsucht nach mehr. Und ich mich gedacht habe, warum ist das so? Und also, ich würde sagen, ich denke, dass es was ist, was Gott in uns reingelegt hat. Also so die Ewigkeit ist in unser Herz reingelegt, so die Sehnsucht nach dem Himmel. Aber die Auswirkung ist meistens, dass es in Sünde uns verleitet.
Ich will mal einen Vers vorlesen von Jesus, der sehr bekannt ist und den wir gerne mal zitieren, der dazu reinspricht und der mich auch angesprochen hat beim drüber nachdenken. Und ich noch nicht fertig bin mit Durchdenken von dem Vers, weil ich denke, wir ihn oft viel zu oberflächlich betrachten. Matthäus 6, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht viel mehr als Nahrung und der Leib mehr als Kleidung? Also ich habe da zwei Fragen dazu. Erstens, warum sagt Jesus, wir sollen uns nicht sorgen, was wir essen und trinken sollen und anziehen? Das ist doch was Elementares. Und in unserer Kultur, gerade in unserer christlichen Kultur, wird gerade das als christlich gesehen, dass wir uns darum sorgen. Dass wir darüber nachdenken, wie wir eben vorplanen können, damit Essen, Trinken und eben eine gewisse Sicherheit an unser Leben kommt.
Aber wie meinst du, dass es als christlich gesehen wird?
Also sag mal so, wenn du Geld einfach wegwirfst sozusagen und dann selber nichts mehr hast oder auch für die Lieben, für die du verantwortlich bist, nichts mehr hast, dann wird es als nicht christlich gesehen, sondern christliche, protestantische Ethik ist ja, schaff was und sag ich mal, bau dir ein Leben auf, so einen bescheidenen Wohlstand, irgendwas, wo du dann auch, wenn du alt bist, dich zur Ruhe setzen kannst und eben gut vorgesorgt hast. Also Vorsorge wird als etwas Positives gesehen.
Aber ich würde eher sagen, das ist halt die Kultur, in der wir aufwachsen, aber nicht unbedingt die christliche,
aber ich denke schon, dass es in vielen Gemeinden auch als etwas Christliches gesehen wird, diese Sorge. Und Jesus sagt ja gerade, sorgt euch nicht darum. Und der zweite Teil von diesem Vers, der hat mich schon ins Nachdenken gebracht, wo er sagt, ist das Leben nicht viel mehr als Nahrung und Leib mehr als Kleidung? Da kommen wir in diesem Sehnsucht nach mehr. Was ist denn das Leben mehr als Nahrung? Und was ist denn im Körper mehr? Also was ist das, dieses Mehr, von dem Jesus da spricht? Er erklärt es ja nicht in diesen Versen. Was würdest du sagen?
Wobei ich würde schon sagen, dass er es am Ende erklärt, dass er ja sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Oder?
Ja, genau, ist es Vers 33, dann, wo er kommt, genau. Ja, okay. Also du würdest sagen, das ist die Antwort darauf. Das, was Jesus sagt, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und Anziehen. Und dieses Mehr ist Gott selber, oder?
Und
das Reich Gottes.
Ja, würde ich schon sagen, vor allem, weil, also ich kann jetzt nur von meinem subjektiven Empfinden, ist es so, dass bei Essen und Nahrung bleiben, immer eine Leere bleibt. Also du isst was und dann bleibt wieder eine Leere zurück. Oder du gehst in ein total schickes Restaurant und freust dich total drauf, vielleicht auf das Essen, und isst was total Besonderes. Und dann am Ende merkst du vielleicht aber, okay, das hat mir jetzt gar nicht die Erfüllung gebracht, die ich eigentlich erhofft hatte. Oder beim Shoppen hat es wahrscheinlich jeder schon mal.
Schon verrückt. Das ist so schon verrückt, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Mich hat mal jemand eingeladen zum Geburtstag, also oder meine Frau eingeladen zu ihrem Geburtstag, und ich durfte mit dabei sein, und wir waren zu fit essen. Und dieses ganze Essen hat über 400 Euro gekostet. Das ist ein Herzschlag für mich, ne? Und dann ist jemand eingeladen dafür. Und das habe ich noch sonst nie gehabt. Und dann im Vergleich dazu, ein Gselsbrot, Marmeladebrot, ne, hat den gleichen Effekt. Am nächsten Morgen habe ich immer wieder Hunger. Egal, was ich gegessen habe am Abend.
Ja.
Der nächste Morgen ist wieder Hunger.
Und ich würde schon sagen, dass der einzige Ort, wo ich merke, okay, da wird meine Sehnsucht tatsächlich gestillt, ist bei Gott.
Dann müsste es doch eigentlich, wenn wir über Genügsamkeit sprechen, als christliche Tugend, wenn man es mal so nennt, wenn Jesus es ja sagt, lasst euch genügen an den allem, ne? Timotheus, hast du auch gerade vorher im Vorgespräch nochmal gesagt, hier Paulus sagt, wir sollen uns genügen lassen, wenn wir Essen und Trinken haben und Nahrung und Kleidung und so, das ist ausreichend. Eigentlich müsste das doch für uns Christen kein Problem sein, mit ganz wenig zu leben. Hauptsache, wir haben was zu essen und zu trinken. Und wir könnten eigentlich so viel mehr, ich provoziere jetzt mal ein bisschen, wir könnten doch so viel mehr Geld in das Reich Gottes stecken, in die Rettung von verlorenen Seelen. Versündigen wir uns als Christen nicht, wenn wir so viel Geld für alles Mögliche ausgeben, was mehr ist als Nahrung und Kleidung?
Ja, das frage ich mich auch. Also, und da ist eben diese Frage von, sollten wir nicht alle asketisch leben so? Also im Sinne von, mir alles zu verwehren, was ich sag mal nicht irgendwie essentiell ist für mein Leben.
Gehst du in Urlaub, Zilla? Gehst du grundsätzlich in Urlaub?
Dieses Jahr, glaube ich, nicht. Aber das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ist also Urlaub, ich war nicht, schon mal im Urlaub.
Ist Urlaub nicht unchristlich?
Ja, genau, das hab ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt, weil mir mal aufgefallen ist, wir, also als Familie waren wir immer jedes Jahr in Urlaub, wobei ich das nochmal anders sehe als Familie, weil das für mich als Kind eine sehr wertvolle Familienzeit war, so. Aber jetzt für mich als Single frage ich mich tatsächlich, okay, warum sollte ich in Urlaub gehen? Und irgendwie ich festgestellt habe, dass wenn ich mal nicht in Urlaub gehe, ja, dass dann Leute fragen so, hey, wieso gehst du nicht in Urlaub? Oder ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich manchmal dann das Gefühl hatte, ich müsste eigentlich in Urlaub gehen. Und dann das hinterfragt habe und so gedacht habe, hä, warum muss ich in Urlaub gehen? Ist es überhaupt gut, in Urlaub zu gehen? Oder ist es eigentlich ein Luxus, wo Gott sagt, hey, Zilla, ganz ehrlich.
Du hast schon so eine puristische Ader, Zilla, muss ich sagen. Also,
Ja, das weiß ich. Ja, aber weißt du was? Wenn du sowas sagst, dann ist es so abgestempelt, ne? Dann ist es so dieses, okay, das ist jetzt puristisch, das ist nicht biblisch, alle anderen dürfen in Urlaub gehen und dann lehnen sich alle anderen entspannt zurück und denken so, ah ja, die Zilla ist ja ein bisschen puristisch. Also, weißt du, wie ich meine?
Also, das ist halt auch ein bisschen Biografie wahrscheinlich, gell? Du gehst nicht in Urlaub, du hast als Kind aber immer Urlaub gehabt. Ich bin ja andersrum aufgewachsen. Ich habe nie Urlaub gehabt. Meine Eltern haben nie Urlaub gemacht. Ich habe meine ganze Kindheit keinen Urlaub gehabt, sozusagen. Mir hat nichts gefehlt. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, ich hätte was gebraucht. Aber habe dann als Erwachsener entdeckt, wie schön es ist, rauszukommen. Und ich merke schon auch jetzt in meinem Beruf und im Umfeld, wenn ich nicht weggehe, oder ich sag mal, es fällt mir leichter, irgendwie Abstand zu gewinnen von den Sorgen und Nöten des Alltags, wenn ich im Urlaub bin, weil ich dann einfach mit woanders bin, in einer anderen Umgebung und so. Und ich genieße es und ich sehe es bei meinen Kindern, wie sehr sie es lieben, auch im Urlaub zu sein. Habe es aber selber nie erlebt als Kind. Aber ich frage mich auch, ist es nicht dekadent? Also wir gehen jetzt nächste Woche 3 Tage in so einen Kurzurlaub und im Sommer gehen wir nochmal im Urlaub. Und da habe ich mich schon gefragt, darf ich das überhaupt? Ist das nicht eigentlich dekadent, sowas zu machen? Und müsste ich das, wenn ich das ernst nehmen würde, was Jesus sagt, mir genügen zu lassen, weil das Leben mehr ist als das Zeug, eigentlich darauf verzichten?
Und gleichzeitig finde ich aber, dass es eine einseitige Sicht ist von der Bibel her, weil wenn wir ins Alte Testament reinschauen, dann sind da Menschen, die Gott materiell brutals gesegnet hat. Das heißt, also irgendwie glaube ich nicht, dass Gottes Weg ist, wir müssen asketisch leben. Vor allem, ich glaube, ich finde es sehr schwierig, wenn das dahin führt, dass ich denke, Gott ist ein asketischer Gott. Also Gott ist ein...
mein Gottesbild.
Ja, genau. Weil das Ding ist nämlich, wenn wir in den Himmel reinschauen, dann ist da Prunk und Gloria und Überfluss ohne Ende.
So. Was ist dann der Unterschied zwischen Genügsamkeit? Also Jesus ist es ja eine Tugend. Und auch bei Paulus, es ist im Neuen Testament eine Tugend, Genügsamkeit. Das können wir mal festhalten an der Stelle. Also Genügsamkeit ist eine erstrebenswerte Tugend. Askese ist eine religiöse Übertreibung dessen. Was ist denn, wo verläuft die Grenzlinie zwischen Genügsamkeit und Askese?
Ja. Also ich finde cool, was der Paulus sagt, so, dass er sagt, ich war reich und ich war arm und es war alles okay.
Philipper 4, wo er sagt, ich kann viel haben oder wenig haben, Überfluss oder Mangel, ich kann satt sein oder hungrig sein.
Und das finde ich der springende Punkt. Was machst du mit Reichtum und was machst du mit Armut? So, also...
Würdest du sagen, wenn es dein Herz nicht beherrscht, ist es okay?
Nee, das finde ich zu platt gesagt. Aber ist auf jeden Fall mein Ansatz. Beherrscht es mein Herz? Also... Bin ich davon abhängig, zum Beispiel jetzt von Urlaub oder so? Keine Ahnung.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da manchmal total desillusioniert. Ich habe das schon gehört, so ich hänge nicht am Geld, mein Herz hängt nicht am Geld. Und das höre ich immer nur von Leuten, die Geld haben. Ne? Die Leute, die ich würde das mal gerne von jemandem hören, der kein Geld hat, der arm ist und sagt, mein Herz hängt nicht am Geld. Mm. Das wäre für mich, irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre Genügsamkeit. Wenn jemand nichts hat, ich kenne tatsächlich 1-2 Leute so, die haben wirklich sehr wenig. Und die, wenn die sagen, mein Herz hängt nicht am Geld. Und sie dann auch noch, Also muss ich sagen, ich kenne so ein, zwei Leute, die sind klug, die sind studiert, die könnten ein Business, einen Job haben, wo sie einen Haufen Geld verdienen, tun das aber nicht. Und wenn die mir sagen, ich hänge nicht im Geld, das glaube ich. Aber wenn jemand, der irgendwie einen super Job hat, einen Haufen Kohle verdient und in seinem abbezahlten Häuschen sitzt, mit Garten und so, und wenn der mir sagt, ich hänge nicht im Geld, das hört sich für mich lügnerisch an irgendwie. Ich glaube das irgendwie nicht.
Wobei, ich
kann nicht ins Herz gucken, aber irgendwie fällt es mir schwer, das zu glauben, wenn jemand viel hat, zu sagen, ich hänge nicht dran.
Und das wird ja auch in der Bibel als Gefahr dargestellt. Also, wenn du viel hast, dann dann ist es schwieriger. Also, dass ja bewusst den Reichen gesagt wird, passt auf. So, ne? Dass eben ihr nicht in Sünde verfallt wegen eurem Geld oder wegen eurem Materialismus. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, also, ob ich am Geld hänge oder nicht, das ist ja was mir der Heilige Geist offenbaren muss. So. Also. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass viele vielleicht sagen würden, ich würde vielleicht auch sagen, ich hänge nicht an mein Geld, aber vielleicht überführt mich der Heilige Geist eines Tages und ich merke so, ach du Schande, ich hänge total am Geld, ne? Also das ist natürlich auch immer die Frage wie sehe ich mich selber? Sehe ich mich selber durch die Augen des Heiligen Geistes?
Und
oder?
Und manchmal verändert sich es auch. Also ich merke in meinem eigenen Leben, es verändert sich. Ich bin relativ genügsam aufgewachsen. Jetzt nicht arm oder so, aber meine Eltern, die haben wirklich alles ins Reich Gottes investiert und haben ihren Kindern manches versagt, was manche andere in der Zeit des Wirtschaftswunders ihren Kindern alles gegönnt haben. Die haben das uns jetzt nicht gegönnt, sondern eher so den Leuten, denen es nicht so gut ging. Und dann habe ich auch gelebt am Anfang im Studium und auch am Anfang unserer Ehe. Wir haben echt fast nichts gehabt. Wir haben meine Mutter sagt manchmal im Nachhinein so, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ihr so wenig hattet? Ich hätte euch doch gerne was gegeben. So. Und dann habe ich zu ihr schon gesagt, Mama, so konnten wir halt auch die Wunder Gottes erleben, wenn wir nichts mehr hatten, dass Gott von irgendwoher uns was zukommen lässt. Und da ist es mir leicht gefallen, wenig oder nichts zu haben. Wir hatten nichts als Ehepaar und dann unsere ein, zwei, drei Kinder am Anfang. Und das war nicht so schwer. Aber jetzt wohne ich in einem Haus wo zwei Stockwerke, die wir bewohnen, Zeug, da bräuchtest du einen 7,5-Tonner, um das alles in das Auto zu packen, wenn wir umziehen müssten. Und ich habe den Eindruck, dass mein Herz nun mehr daran hängt, wo ich mehr habe, als früher, wo ich nichts hatte.
Interessant. Das heißt, würdest du schon sagen, also ich würde schon auch sagen, dass das die Bibel ja sagt, je mehr du hast, desto schwieriger ist es, dass dein Herz nicht dran hängt.
Mein Vater hat immer gesagt, von den Reichen kannst du sparen lernen, hat er immer gesagt. Das sind die knausern, zumindest bei den anderen, manchmal auch bei sich selber. Und ich würde schon sagen, also ich erfahre es auf jeden Fall so, dass je mehr ich habe, desto schwerer fällt es mir, mein Herz frei zu machen davon.
Das heißt, im Endeffekt fällt es wahrscheinlich den meisten von uns schwer, weil viele von uns viel haben.
Vielleicht, ich habe auch überlegt, deswegen ist vielleicht auch mein Misstrauen, wenn Leute sagen, die in einem Häusle sitzen und einen dicken Job haben, die dann sagen, mein Herz hängt nicht dran, dass ich von vornherein denke, das glaube ich nicht. Vielleicht, weil ich selber so bin. Weil ich die Kämpfe selber habe bei mir. Aber vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die reich sind und deren Herz nicht dran hängt. Aber dann würde ich manchmal denken, die müssten dann doch ihren Alltag anders gestalten oder ihr Leben anders. Weil doch auch die Reichen oder die Leute, die viel haben, die das sagen, die haben trotzdem ihre Statussymbole. Ihr bestimmtes Auto, ihr Haus, mehrere Urlaube im Jahr und so. Das sind ja alles, wenn das jemand als Lebensstil pflegt und dann sagt, ich hänge nicht dran, das fällt mir super, super schwer.
Wobei ich da auch mich frage, also im Punkt Genügsamkeit, oder ich glaube, dass viel auch mit der Biografie zusammenhängt. Also, ich würde sagen, ich bin jetzt im Vergleich zu denen, die jetzt, ich sag mal, im gleichen Milieu sind wie ich, bin ich wahrscheinlich relativ genügsam aufgewachsen. So, weil meine Eltern damals auch nicht viel Geld hatten, weil bewusst meine Mutter zu Hause geblieben ist, so, was ich mega schätze. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, mir fehlt jetzt irgendwas oder so. Und deswegen würde ich zum Beispiel jetzt auch sagen, nee, ich habe nicht den Anspruch, dass ich dreimal im Jahr im Urlaub gehe. Aber wenn ich das immer erlebt hätte als Kind, dann hätte ich vielleicht schon viel mehr damit zu knabbern. Und jetzt können wir sagen, oh, Priscilla, du bist total genügsam. Du bist ja viel toller als jemand, der dreimal im Jahr im Urlaub geht oder so. Aber ich habe es halt nie gehabt oder ich bin einfach mit dem aufgewachsen.
Würdest du quasi sagen, weil du nichts hast, dann fällt es dir, wenn du nichts hast, fällt es dir leichter drauf zu verzichten, weil du es ja sowieso nicht hast.
Ja, beziehungsweise weil man halt so aufgewachsen ist. Also du, das hast du ja auch gerade gesagt, so, ne? Ja. Und da frage ich mich schon, ob das Thema Genügsamkeit auch viel mit der Biografie zu tun hat und auch, im Sinne Gottes, dass zum Beispiel in jetzt, ne, Reifeschritt, wie wir es in der letzten Folge hätten, für mich nett wäre zu sagen, dass Gott sagt, Priscilla, ich will nicht mehr, dass du dreimal im Jahr in Urlaub gehst. Ich will, dass du genügsam bist mit einem Urlaub. Sage ich, ja, super, bin ich sowieso. Brauche ich keine Reife zu, weißt du? Aber jemand anderes, der das sein ganzes Leben lang hatte, für den wäre es ein riesen Reifeschritt, zu sagen, okay, ich gehe nur noch einmal im Jahr in Urlaub. Ohne jetzt zu sagen, das ist das Nonplusultra. Und, ja. Und da würde ich schon... Und deswegen finde ich es so schwierig. Natürlich können wir jetzt alle verdammen, die in dieser blöden Situation leben, dass sie halt in Deutschland leben und alle anderen Nationen ausbeuten. Und wir sind in diesem System, wo das passiert. Und dann kommen wir aber, dann frage ich mich, okay, wo kommen wir raus? Dann müssen wir quasi in den Wald ziehen und jeglichem...
Das kann das Ziel nicht sein.
Genau.
Das haben wir ja alles in der Kirchengeschichte gehabt. Eremitagen etc. oder die Säulenheiligen, klar. Aber Paulus sagt ja nicht, ich kann wenig haben und ich kann damit gut klarkommen, sondern er sagt ja ganz bewusst, ich kann viel haben oder ich kann wenig haben. Ich kann satt sein oder hungrig sein, Philippa 4. Das ist für ihn irgendwie auf einer Ebene. Also er verurteilt nicht weder das viel haben noch wenig haben, ne? Sondern er sagt einfach, was der Unterschied macht, ist, dass ich in beiden Situationen leben kann. Das ist Reife bei ihm.
Und jetzt mit Matthäus 6 zusammengenommen, dass ich mich nicht sorge darum. Und sich dann nicht alles, wenn ich dann nicht viel habe, sich alles darum dreht, dass ich wieder viel habe. Oder
Ich würde, also aus meiner Erfahrung, ich habe ja einige reiche Verwandte, ich würde aus meiner Erfahrung sagen, diejenigen, die viel haben, sorgen sich unter Umständen noch mehr. Weil wenn du viel hast, kannst du mehr verlieren.
Ja.
Das ist eine ganz einfache Weisheit, ne? Wenn jetzt, wie jetzt bei Ukraine-Krieg und so, auf einmal die ETFs und die Börsensachen zusammenstürzen, der Nasdaq oder irgendwas runtergeht, also da verlieren ja wohlhabende Menschen ihr Geld, ne? Jemand, der nichts hat, investiert auch nichts in Aktien oder Börse, ne? Auch wenn manche von uns sagen, oh, der kleine Anleger, so, es gibt keinen kleinen Anleger, wer Aktien kauft, hat Geld, Punkt.
Ja.
Ansonsten könnte er sich die nicht kaufen. Das heißt, hier verlieren Menschen, die Geld haben, verlieren Geld und die sorgen sich auch mehr drum. Während wenn du nichts hast, kannst du ja in der Wirtschaftskrise auch nichts verlieren. Mm,
ja. Würdest jetzt nochmal eine andere Wendung in dem Thema, würdest du sagen, andersrum, ich würde sagen, Genügsamkeit ist nicht nur im Sinne von was Materiellem, also dass ich im Materiellem genügsam bin, sondern ich merke in meinem Leben, dass ich oft viel mehr damit struggle oder gleich viel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Mangel in meiner Persönlichkeit oder in meiner geistlichen Reife. Also dass ich merke, dass dann voll die hohe Unzufriedenheit oft ist, indem... Ja. Also, dass ich meines Erachtens nach zu wenig bin, zu wenig leiste und zu wenig geistlich bin. So.
So im Sinne von, du müsstest dich selbst optimieren.
Genau. Und ich da gedacht habe so, das hat ja auch was mit Genügsamkeit zu tun.
Das heißt, genügsam im Sinne von, das, was Gott in mein Leben reingelegt hat, durch Biografie, Erlebnisse, Prägung etc., was mich dazu gemacht hat, zu dem, wer ich bin, mir daran genügen zu lassen.
Richtig. Und auch zu glauben, ich bin genug mit Christus in mir so für die Sachen, in die Gott mich reingestellt hat. Als Vater, Mutter, Tochter, jetzt in meinem Fall Jugendpastorin,
Das ist interessant, weil es gibt doch so viele Gemeinden und irgendwelche großen Star-Preacher, die immer sagen, Gott hat noch so viel mehr vor mir, Gott hat noch so viel, der führt dich doch in eine Fülle rein und da ist noch so viel zu entdecken, so immer so nach dem Motto, hinter dem nächsten Berg, da wartet das gelobte Land, streck dich aus, bet mir nach, glaub's, proklamiere ja. es, ruf es ins Dasein, da ist noch so viel mehr drin und da würde ich dir recht geben, das, was da oft produziert wird beim normalen Gläubigen, ist einfach die Unzufriedenheit mit dem Jetzt und Hier. Ich habe gerade heute Morgen mit einem guten Freund von mir gesprochen, der auch so in diesem Unzufriedenen bin ich eigentlich das, was ich mache, ist das das Richtige? Müsste ich eigentlich nicht wo ganz anders sein? Müsste doch mal meine Berufung finden, irgendwas, da ist doch irgendwas und so. Und da würde ich auch sagen, das ist auch nicht richtig. So unzufrieden sein mit dem Hier und Jetzt und immer ausstrecken nach dem gelobten Land in dem nächsten Berg, aber die andere Seite, die erlebe ich halt auch oft, diese Selbstgenügsamkeit.
Ja.
Die Leute, die sich zurücklehnen und sagen, ja, spitze, früher als Jugendlicher war meine Sturm und Drang, da war ich auch leidenschaftlich mit Jesus unterwegs. Jetzt gucke ich, dass ich mein Häusler abzahle, jetzt gucke ich, dass meine Frau und meine Kinder und so und dass wir unseren Jahresurlaub und so, also dieses irgendwie so fett und satt zu werden.
Ja, und genau, das habe ich auch gedacht. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, was ist, also gerade, ich sage jetzt mal in dem geistlichen, persönlichen, was ist da eine gute Genügsamkeit und was ist auch eine falsche? Weil das würde ich eher als Resignation bezeichnen, weil das Ding ist ja, dass ja in der Bibel auch ein ganz klarer Fokus darauf gelegt wird, dass wir im Glauben wachsen. Also, dass es Wachstum gibt, dass es natürlich ein Mehr gibt. So, ne? Und es ist eben nicht dieses, okay, irgendwann hast du Status Quo erreicht. Und da finde ich, das ist schon ein Unterschied zum Materiellen. Dass Gott ja nicht sagt, du musst immer mehr Materielles haben, aber im Glauben schon, würde ich sagen. Oder in der Geistlichkeit. Also
mehr Geistlichkeit. Ja, das kann man sicherlich auch dann... Oder ich sage mal so, da ist die Frage, was ist denn dieses Mehr an Geistlichkeit, was gesund ist? Und heißt es, dass ich unzufrieden sein müsste mit dem, was ich jetzt habe? Also ist Genügsamkeit, ich akzeptiere, was jetzt ist, strecke mich trotzdem aus nach dem, was Gott noch vorhat. Würdest du sagen, das ist gut?
Ja, genau. Ich glaube, das ist so eine schöne... Balance ist vielleicht so blödes Wort dafür, aber mir fällt kein anderes gerade ein. So dieses auf der einen Seite zu sagen, ich bin dankbar für das, wo ich gerade drin bin und trotzdem strecke ich mich aus nach Wachstum und vielleicht auch nach dem, wo Gott mich weiter oder irgendwo anders haben will. Also, dass ich eben nicht die Schotten dicht mache und sage, okay, ich bleibe jetzt hier an diesem Ort mit den Menschen um mich rum und Gott darf mich nimmer wegholen. So auch, ne?
Okay, was verhindert, ich frage dich jetzt mal, was verhindert dann so eine, oder was könnte helfen, so eine Unzufriedenheit im Leben zu verhindern? Dieses so, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ist. Ich lasse mir nicht genügen an dem, was ich habe. Ich denke immer, es muss doch noch. Es muss sich was verändern. Das Eigentliche müsste doch noch passieren. So dieses Unzu- Was würdest du sagen? Was verhindert das?
Ja, das frage ich mich selber gerade. Weil ich würde sagen, dass ich in den letzten 1-2 Jahren richtig viel unzufrieden war. Also ich würde mal sagen, im ersten Ehrlichkeit mit Gott. Also weil ich merke in meinem Leben, dass Unzufriedenheit auch jetzt persönlich geistlich gesehen oft auch von Verbitterung kommt oder Enttäuschung oder dass Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich das mir gerne erträumt hätte oder so. Und dann ich innerlich vielleicht auch resigniere so und dann einfach sage, okay, so ist es jetzt, ich gehe einfach nach vorne so. Aber da ehrlich zu werden und auch zu sagen, also Gott auch zu sagen, okay, Gott, da habe ich dich irgendwie nicht verstanden so oder da bin ich enttäuscht. Ich glaube, das ist für mich gerade so das, was mir momentan am meisten hilft, zu sagen, okay, ich werde ehrlich und sage Gott, okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich merke, dass, ich weiß nicht, ob es im Ersten besser macht, aber es macht mich lebendiger, weil ich nicht in diesem, okay, Augen zu und durch Modus, ist alles egal, laufe und weiter irgendwie meine Sehnsüchte irgendwo anders versuche halt zu stillen oder irgendwie, genau, ja, sondern sag, okay, Gott, hier bin ich, so.
Okay, Ehrlichkeit, das ist schon mal gut, weil wir das ja vielleicht oft uns was vorspielen, ne? Und dann nicht ehrlich sind. Ich würde noch sagen, was
ja, oder anderen auch was vorspielen, ne?
Weil wir denken, ich müsste doch, weil wir ja vom Kopf her denken, ich habe doch alles, ist doch alles gut, warum bin ich denn so unzufrieden? Ja. Warum lasse ich mir nicht genügen? Und das wollen wir uns nicht eingestehen. Und deswegen spielen wir so vor, wie wenn wir die zufriedenen Christen wären. Und alles so toll, der Herr hat uns gesegnet, das ist alles so schön. Und im Inneren sind wir einfach, fühlen wir uns unzufrieden.
Ja.
Und da hilft es wirklich, ehrlich zu sein. Können wir diese Psalmen gut lernen, hast du ja vorher Psalm 73 erwähnt. Dieses, wo, also Asaf, Psalm 73 ist ja super am Anfang. Mhm. Der ist unzufrieden mit seinem Leben. Als Nachfolger. Und er sagt, so unzufrieden, ne? Und dann kommt er am Ende dieses Psalmes in die Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes erkennt er auf einmal, Unzufriedenheit ist blöd, bringt nichts und eigentlich geht es mir viel besser als den anderen. Ich habe es nur nicht geblickt. Und das wäre für mich schon auch nochmal so ein Ding, in die Gegenwart Gottes treten und ganz bewusst ihm zu danken für das, was ich habe. Solche alte Schlagworte, Dankenschutz vor Wanken, loben zieht nach oben, die kommen ja nicht von nix, sondern das sind ja erkämpfte Lebensweisheiten. Ne? Dass wir dann, wir sind unzufrieden als Menschen, lassen uns nicht genügen, was wir haben. Und deswegen müssen wir immer diesen Weg machen, wie Asaf, in die Gegenwart Gottes zu treten, sagen, oh Herr, ich will doch mein Leben in deinem Licht sehen. Ich will das, zeig mir, wie mein Leben ist. Ich will ehrlich werden vor dir. Ich habe es ausgesprochen jetzt, dass ich so unzufrieden bin. Und jetzt will ich doch mal mein Leben vom Ende her denken. Und will dann das, was ich habe, dir ganz bewusst neu weihen, dir danken dafür. Und dann verändert sich mein Blick auf mein Hier und Jetzt.
Voll.
Oder?
Voll. Absolut. Und ich habe auch so gedacht, wie schnell ist es, ne, dass du dann vielleicht selber Schmerz oder Leid erlebst in deinem Leben und dann denkst, oh, früher war alles besser oder da hätte ich richtig dankbar sein können oder bei einer anderen Person das mitbekommst und dann, also ist doch so, ne? Und ja, dann bist du plötzlich total schnell dankbar und sonst vorher denkst du so, boah, ich habe nichts zu danken, ne?
Die Klassiker finde ich immer, der Blick auf den eigenen Körper, ey. Also das sehe ich bei meiner Frau und bei mir, ne? Wir waren unzufrieden gewesen mit unserem Körper als Jugendliche oder junge Erwachsene. Und jetzt denken wir so mit Mitte 40 denken wir so, ich habe schon gut ausgesehen. Und damals war so unzufrieden und meine Frau auch voll unzufrieden mit dem Körper.
Ja,
spannend. Und jetzt, wo der Körper wirklich, ja, und wahrscheinlich in 20 Jahren denke ich so mit 40 damals, so, und dann ist Dankbarkeit irgendwie so ein Fremdrelikt und ist gar nicht in der Gegenwart. Ja, und dann nochmal auf die Knie gehen und sagen, Jesus, was jetzt ist, was ich jetzt habe, dafür möchte ich dankbar sein.
Und da merkst du auch, dass Danken ganz viel mit Einstellungssache zu tun hat, ne? Und nicht mit dem, was da ist. So. Ja, wenn ich das und das hätte, dann wäre ich ja dankbar.
Ja.
Das ist so eine Lüge auch, ne?
Ja, genau. So ist es tatsächlich. Oh, verrückt, ey, warum sind wir da so hineingeworfen in diesen Struggle des Sündigen mehr haben wollen?
Ja. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Punkt, dass Genügsamkeit oder Dankbarkeit hängt da, würde ich sagen, eng miteinander zusammen, dass es nicht einfach so kommt, sondern ich glaube, dass es was Aktives sein muss. Also so auch wie im Psalm 103, ne, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also ein aktives und nicht, ich warte, bis es auf mich zukommt oder ich warte, bis die Zeiten besser werden.
Okay, jetzt haben wir das auf der Seite schon besprochen, die andere Seite will ich schon nochmal gerne auch hören. Es gibt ein Rezept für dass wir so Veränderungswut haben. Okay, aber wie ist es auf der anderen Seite?
Auf der materialistischen
Seite? Nein, auf der selbstgenügsamen Seite.
Ach so.
Wenn du in so einer falschen Selbstgenügsamkeit bist, dann sagst du doch alles super, ich bin total dankbar, ist alles spitze, aber das geistliche Leben verflacht dabei irgendwie. Es bleibt was auf der Strecke, es ist kein Hunger mehr nach Wachstum da.
Boah, da würde ich aber... Ja, da
was wäre das Rezept dagegen?
Ja, ich frage mich, ob das was mit Selbstgenügsam überhaupt zu tun hat oder... Also ich denke da schnell an die Dornen in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt.
Vierfach Ackerfeld, ne?
Genau, mit dem Ackerfeld, wo die Samen reinfallen. Und die Dornen sind, ich glaube, Reichtum und Vergnügen der Welt, gell?
Ja, also er spricht von den Sorgen der Welt und der Reichtum beginnen, ne? Also es sind auch die Sorgen. Sorgen auch, stimmt. Aber auch eben das Materielle, genau. Alles, was halt diese Welt ausmacht eben.
Und da würde ich mich fragen, also in diesem, in dieser falschen Selbstgenügsamkeit, was ist mein Fokus? So, weil ich glaube, wenn dein Fokus ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ich glaube, dann ist es fast nicht möglich, in diese falsche Selbstgenügsamkeit.
Aber wie macht man denn das? Wenn jetzt jemand sagt, aber ich muss meine 40 Stunden ableisten, dann habe ich noch einen Hauskreis und ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde, ich habe ein Häusle, was ich abzahlen muss, muss meine Kinder zum Kinderturnen bringen, Kindergarten, dann die Schule und alles das, die Urlaubsplanung am Anfang vom Jahr, wo gehen wir hin und so, und dann ist das alles schon so so vorgefertigt, der bürgerliche Lebenslauf. Wie kann man da, also muss man da ausbrechen oder ist das auch okay?
Ja, das würde ich dich eher fragen, weil ich glaube, du ein typischeres bürgerliches Leben führst als ich als Single. Ich bin ja irgendwie
ich hasse das
komisch.
Voll. Ich kann das, nein, ich fühle mich komisch, komm, ich mit 10 Kindern ist noch viel komischer.
Ja, das hast du auch wieder recht.
Du bist wenigstens in der Mehrheitsgesellschaft, ich nicht.
Ja gut, aber ich lebe, wie sagt man das? Also ich
ein untypisches lebe meine, Single-Leben.
Ja, richtig.
Bei uns sind ja, genau. Aber nee, ich frage mich da schon, oder ich ringe bei mir selber schon darum, dieses, ich sag's jetzt mal so, wenn ich vor Jesus bin, dann ringe ich schon darum, Jesus, bitte, sei du mein Alles. Jesus, bitte, lass mich nicht lau werden und einschlafen. Lass mich nicht einfach das so versackern in so einem kleinen bürgerlichen Nonsensleben. Ich will jetzt niemandem so nahe treten, aber für mich ist es auch so sinnlos, so ein Leben, was einfach nur auf das Hier und Jetzt irgendwie so abzielt.
Und ich glaube, das ist der Punkt, dass da eine Sehnsucht in einem drin ist, die eben diese Ewigkeitsperspektive beinhaltet, also die von Gott reingelegt ist. Und ich merke bei mir, wenn ich mal wieder in so einen Trott reinkomme von ich bin mir selbst genügsam und es läuft alles, dass irgendwann diese Sehnsucht, manchmal dauert es ein bisschen länger, länger als ich oft mir wünsche, aber irgendwann kommt dann diese Sehnsucht, das kann doch nicht alles gewesen sein, so. Und die mich dann wieder zu Gott treibt und im besten Fall.
ja.
Und ich glaube, das wäre mein Tipp für mich selber oder für andere, sagen, Jesus, schenk du mir wieder eine Sehnsucht nach dir, nach dem Himmel, nach dem Reich Gottes, so. Diese, weil das Ding ist ja, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann macht er ja diese Sehnsucht. Die Sehnsucht ist ja da im Heiligen Geist, aber manchmal ist es halt so alles obendrauf.
Wir brauchen halt geklatscht. Irgendwie doch immer wieder, das war ja die Diskussion, zwei Generationen nach der Reformation kam das ja auf, das Gespräch von der immerwährenden Reformation. Wir brauchen doch das immer wieder, irgendwie eine Erneuerung in unserem
Voll.
Inneren. Es ist nie so, dass wir es gegessen haben und sagen, okay, hab's gecheckt, ist im Kopf, ist im Herz, läuft. Sondern irgendwie in welche Richtung auch immer, es schläft immer ein und wir müssen es dauernd wieder
ja.
Kraft des Wortes Gottes eben wachrufen.
Ja, und lassen. Deswegen brauchen wir den Geist, der uns an alles erinnert, was an die Wahrheit erinnert. Das habe ich mich letztens auch gefragt, warum brauchen wir jemanden, der uns an die Wahrheit erinnert? Aber das ist der Punkt, glaube ich.
Weil wir als Menschen uns sonst ja, ganz schnell eingeschlafen werden.
Voll. Und das ist auch, finde ich, die Hoffnung zu wissen, okay, der Heilige Geist, der erinnert mich.
Gut. Zilla, Strich drunter. Was ist nun gute Genügsamkeit? Was ist eine heilige, gute Genügsamkeit? Können wir das auf den Punkt bringen? Kannst du es auf den Punkt bringen?
Oh, ich finde es richtig schwer, auf den Punkt zu bringen. Ich würde sagen, es hat viel mit, wo ist mein Fokus? Ich glaube, es hat viel mit Fokus zu tun. Wo trachte ich nach? Also dieses Mehr, was Jesus sagt, ist das Leben nicht mehr? Und wenn ich das nicht habe, dann ist mein Fokus auf Kleider und Nahrung und da will ich immer mehr haben, weil es mich nicht ausfüllt. Was würdest du noch sagen?
Ich würde sagen, Genügsamkeit ist ein immerwährendes Kampffeld.
Ja.
Das ist jetzt nicht so hoffnungsvoll, aber
aber Realität, finde ich.
Aber Realität, das ist nie was, also es verändert sich einfach durch das Leben hindurch. Und dann bin ich wieder in eine neue Situation hineingeschmissen. Auf einmal habe ich ein paar Kinder zu versorgen und dann fällt es mir schwerer zu sagen, ich kann von Hand im Mund leben, weil ich habe ja Verantwortung für andere. Oder dann habe ich auf einmal es bricht mir alles weg und ich verliere mein Geld, meine Immobilie, wenn ich Häuslebesitzer bin, wegen irgendeinem Bankencrash oder so. Und dann bin ich wieder in eine ganz andere Herausforderung reingestellt. Oder auf einmal brechen mir Fähigkeiten weg als Mensch. Denkt ja manchmal an Friedrich Hiller, auf einmal kann er als Pfarrer nicht mehr schwätzen und so. Und wie soll da, dann muss er von vornherein wieder buchstabieren. Was heißt es denn, das genügen zu lassen? Wie kann mir Gott wieder alles werden, wenn ich auf einmal nicht mehr, also es war bei mir so ein Punkt, wenn auf einmal der Körper versagt. Früher konnte ich mich definieren als guter Sportler und auf einmal geht's nicht mehr. Keine Ahnung, es geht einfach nicht mehr. Und wie kann ich mir denn an der neuen Situation genügen lassen? Es ist ein immerwährender Kampf. Und den möchte ich fröhlich angehen, in Dankbarkeit. Hm. Und nicht irgendwie so selbstmitleidig.
Ja, das ist cool. Weil ich glaube, ja, Genügsamkeit lohnt sich, danach zu streben, weil es frei macht.
Ja, das ist ein guter Spruch, den müssen wir konservieren.
Den weil das ist ja mit. Der Punkt, ne? Ja, wieso ja. Soll ich überhaupt genügen? Also.
Er macht dich frei. Ja. Das ist echt ein guter Gedanke. Den können wir mitnehmen, glaube ich, in die Woche. Selbstgenügsamkeit zu erkämpfen, zu erringen und immer wieder darum zu ringen, lohnt sich, weil es macht uns frei.
In dem Sinne, strebt oder probiert es mal aus oder überlegt in eurem Leben, okay, wo fällt es mir gerade schwer, genügsam zu sein? Wo darf ich das neu lernen? Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann.
Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.